Wolfgang Lieb, was machen Sie denn im Wald? LSE hörten wir hier, das kölsche Projekt, die kölsche Band, Lammers, Steffen Engel, Tommy Engel.
Ja, das hat biografische Gründe. Ich bin 1967 nach Köln gekommen und habe mich in dieser Stadt wohlgefühlt. Für mich als pietistisch sozialisierter Schwabe war Köln sozusagen ein therapeutischer Akt, was das leichtere Leben anbetrifft. Und ich habe damals als Student in der Gustavstraße gewohnt und dort wohnte auch Tommy Engels. Und ich habe den schon in Kneipen singen hören, bevor er bekannt wurde mit den Black Fööss. Und ich habe dieses Musikstück ausgewählt, weil es einfach zeigt, was dieser kölsche Sänger einfach kann und dass er auch eben auch einen schönen Blues singen kann. Und ich habe einfach eine besondere Beziehung zu Tommy Engels und deswegen macht mir diese Musik einfach Spaß.
Köln als Therapie für einen pietistisch geprägten Menschen. Konnten Sie das eigentlich, schüttelt man, das klingt alles so, als hätten Sie damit gar nichts mehr zu tun, zeitigt Erziehung oder die Sozialisation, das Aufwachsen, nicht deutlichere Wirkungen? Es klang jetzt so, als würden Sie das alles so abschütteln.
Der Thielmann Moser, der Psychologe, hat mal ein Büchlein geschrieben, das hatte den Namen oder den Titel Gottesvergiftung. Also man kommt sozusagen aus seinen Prägungen in der Jugend sicherlich nie ganz raus. Aber es gibt eben eine Umgebung, die einem das leichter macht. Und ich fand Köln mit seiner leichtlebigeren und nicht so stark außennormorientierten Lebensform für mich sehr entgegenkommend und mich hat das sehr ergänzt, weil ich von Köln und der Umgebung und den Menschen dort eben angesprochen und mitgenommen werde bis hinein in den Karneval. Und das tat mir einfach gut und ich bin deswegen ein konvertierter Kölner geworden. Und es ist für mich eine kolossal angenehme Ergänzung zu meinem Grundcharakter, der natürlich irgendwo geblieben ist. Aber er macht es mir leichter, damit umzugehen.
Sie waren ein frommer Mensch und sind es immer noch? Oder hat sich das ins Gegenteil verkehrt und es ist aus dem Pietisten ein Atheist geworden?
Ach, das ist eine sehr schwierige und für mich persönlich damals jedenfalls hochbelastende Frage. Ich habe damals in Baden-Württemberg im Alter von 14 das sogenannte Landexamen gemacht und bin dann in ein Internat gegangen, wo man üblicherweise dann als Pfarrer irgendwo endet, wenn man das Abitur gemacht hat. Meine Mutter vor allem war natürlich hochglücklich darüber. Aber ich habe dann in dem Internatsleben in den ersten Wochen festgestellt, dass ich das nicht aushalten könnte. Ich habe mich dann damals sehr intensiv mit Glaubensfragen beschäftigt, denn bis dahin wollte ich wie mein Großvater Pfarrer werden. Und ich habe dann festgestellt, dass ich nicht überzeugt genug war. Und das hat mich dann so sehr mit diesem Thema beschäftigen lassen, dass ich damals im Alter von 14 sehr zum Leidwesen meiner familiären Umgebung aus der Kirche ausgetreten bin.
Und in die SPD ein.
Nein, das war etliche Jahre später und eigentlich dann induziert durch die damals beginnende Studentenbewegung. Ich habe 1964 angefangen in Berlin zu studieren, also genau zum Beginn der Studentenbewegung. Und da bin ich damals eigentlich in die SPD eingetreten, weil mir irgendwelche Leute gesagt haben, man müsse den damaligen SPD-Vorsitzenden in Berlin, den Kurt Mattig, abwählen. Und da habe ich mich dann davon überzeugen lassen und bin damals in die SPD eingetreten und dann auch gleich in den Sozialdemokratischen Hochschulbund, bei dem ich dann nur ein Jahr später dann in den Bundesvorstand gewählt worden bin. Und das hat dann sozusagen, das war dann der Beginn meiner politischen Aktivitäten in meinem Leben.
Sie haben Jura studiert, sind promovierter Jurist, haben dann an der Uni gearbeitet, an philosophischen und sozialwissenschaftlichen Fakultäten, wenn ich recht informiert bin, und sind dann später in die Politik, oder man müsste besser sagen, in die politische Verwaltung vorgestoßen. War denn der Job oder der Beruf des Regierungssprechers in Nordrhein-Westfalen unter dem Ministerpräsidenten Johannes Rau ein Traumberuf?
Mein Traumberuf war eigentlich, Wissenschaftler zu werden. Und das hat auch eben dazu geführt, dass ich nach dem Jurastudium noch promoviert habe. Wobei ich zugeben muss, dass die Juristerei nie meine Leidenschaft gewesen ist. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann später nie an einer juristischen Fakultät als wissenschaftlicher Assistent tätig war, sondern in Essen an der dortigen Gesamthochschule in der philosophischen und später in Bielefeld an der volkswirtschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Fakultät. Ich war da immer ein Grenzgänger. Und weil mich das Fach Jura alleine nicht ausgefüllt hat. Und es war für mich immer wichtig, auch mit anderen Wissenschaften im Austausch zu bleiben. Politisch bin ich nicht, war ich eigentlich, denn ich habe gerade schon erwähnt, ich bin 1964 in den Sozialdemokratischen Hochschulbund eingetreten, bin dann in den Bundesvorstand gegangen, bin dann noch im Vorstand des Verbandes Deutscher Studentenschaften gewesen. Und von daher war der Weg dann in die, in Anführungszeichen, Erwachsenenpolitik eigentlich nicht so untypisch. Aber in die Verwaltung eingetreten bin ich eigentlich durch einen Zufall. Ich sollte damals im Bundeskanzleramt eigentlich nur einen Gutachtervertrag haben. Und der wurde finanziell so versüßt, dass ich dem nicht entziehen konnte. Und die Planungsabteilung im damaligen Bundeskanzleramt war nun wirklich eine spannende Abteilung. Und da habe ich dann kennengelernt, dass Verwaltung so trocken und so langweilig gar nicht sein muss, wie ich es vorher immer gedacht habe. Und da ich dann damals nur noch für andere geschrieben habe und nicht mehr selbst veröffentlichen konnte, war damit meine wissenschaftliche Karriere am Ende. Und so bin ich bei der Verwaltung hängen geblieben. Dass ich dann später Regierungssprecher geworden bin, ist ganz banal. Ich habe sowohl ein Stück weit schon im Kanzleramt für den damaligen Bundeskanzler Schmidt Reden geschrieben und später, als ich in die Düsseldorfer Staatskanzlei gekommen bin, auch für Johannes Rau Reden geschrieben. Und als dann dieser Posten eines stellvertretenden Regierungssprechers frei wurde, hat mir Rau gesagt, Sie können schreiben, also können Sie auch sprechen. Und so bin ich dann stellvertretender Regierungssprecher geworden und das hat offenbar geklappt, sodass ich dann anschließend auch aufgestiegen bin. Es war ein spannender Job, über 9 Jahre lang.
Ein Fulltime-Job?
Bitte?
Ein Fulltime-Job?
Es war ein 24-Stunden-Job. Das Los eines Regierungssprechers ist das, dass man 24 Stunden rund um die Uhr einerseits von der Politik, andererseits von den Medien verfügt ist. Man steht immer dazwischen und die Politik erwartet von einem immer, dass man die Politik natürlich positiv verkauft. Wenn die Politik positiv dasteht, ist dann natürlich die Politik gut. Wenn die Politik negativ bewertet wird, dann ist der Regierungssprecher schlecht. Mit diesem Dilemma hat man als Sprecher zu leben, dann ist die Öffentlichkeitsarbeit nicht gut genug. Das ist auch heute wieder so, wo man ja immer überall von den sogenannten Vermittlungsproblemen für die Reformen redet. Das ist dann sozusagen nur ein kommunikatives Problem und kein inhaltliches Problem. So jedenfalls meint das die Politik.
Wie oft dieses Argument ins Feld geführt wird, man habe ein Vermittlungs- und Kommunikationsproblem. So oft wie das wiederholt wird, kann man sagen, es ist ja eigentlich eine unterqualifizierte Angelegenheit, die da permanent betrieben wird.
Also ich glaube nicht, dass es an der Vermittlung liegt, sondern ich glaube, dass einfach die Erfahrung der Menschen mit dem, was ihnen die Politik verspricht, nicht übereinstimmt. Ich meine, man nimmt das mal an dem Begriff Reformen. Der Begriff Reform war ja in den 60er, 70er, 80er Jahren immer damit verbunden, dass sich etwas verbessern soll. Heute ist der Begriff Reformen, wenn man ihn schon hört, zuckt der normale Mensch zusammen, eine Bedrohung oder eine Zumutung oder man muss Opfer erbringen Und wenn man die Reformen Revue passieren lässt, dann greifen die, aber sie greifen letztlich und mehrheitlich immer in die Tasche der normalen Bürger und vor allem auch der ärmeren Bürger in dieser Gesellschaft. Und von daher hat sich der Reformbegriff völlig verschoben. Und darin liegt meines Erachtens das große Vermittlungsproblem, nämlich in der Diskrepanz zwischen Versprechen und den Resultaten, die beim Bürger ankommen.
Wolfgang Lieb, Sie, ich habe es vorhin erwähnt, haben auch als Staatssekretär gearbeitet im nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerium. Und nun weiß man, ist vielleicht eine dumme Frage, ich glaube aber nicht, man weiß eigentlich nicht ganz genau, was macht denn ein Staatssekretär? Ist das eine dumme Frage oder können wir ein bisschen Sozialkunde treiben?
Nein, das ist überhaupt keine dumme Frage. Das ist schon ganz schwierig zu beantworten. Um es mit einem kleinen Witzchen zu beschreiben, als meine Tochter gehört habe, dass ich Staatssekretär geworden ist, die war damals noch klein, hat sie mich gefragt, jetzt bist du also deine eigene Sekretärin. Und so unrecht ist das gar nicht. Also Sekretär heißt ja, man erkennt das im englischen Wort secret noch, also geheim. Secret. Der Staatssekretär ist jemand, der hinter der politischen Führung eines Ministeriums steht. Er hat die Brücke zu schlagen zwischen der politischen Vertretung durch die Ministerin, Minister und der Behörde, die er zu leiten hat. Er hat also einerseits die politischen Signale in die Behörde zu geben und sie dort umzusetzen und das Ergebnis dessen, was dann in der Behörde erarbeitet worden ist, wieder an die Politik zurückzuvermitteln. Das heißt, die Behörde ist sozusagen eine Prüfungs-, Kontroll- und faktenliefernde Instanz an die Politik. So wäre es im Idealfall. Und diese Aufgabe der Vermittlung zwischen der Verwaltung oder der tatsächlichen öffentlichen Tätigkeit und der Politik, das ist die Organisationsaufgabe eines Staatssekretärs.
Und der hat auch diplomatisch zu sein.
Er hat vor allem diskret zu sein. Er hat sich sozusagen zurückzunehmen. Und er hat die Management-Aufgabe zu leisten, die eben zwischen Politik und zwischen der Umsetzung in staatliches Handeln dann später stattfinden soll und muss.